Vinzenz will's wissen, der Podcast aus dem Vinzenz Krankenhaus Hannover. Wir sprechen mit Menschen vor Ort über ihre Arbeit, Herausforderungen, Behandlungsmethoden und geben Einblicke in die Welt eines Krankenhauses.
Ja, ich habe heute Johannes Pott, Oberarzt der Anästhesie- und Intensivmedizin, vor mir sitzen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne. Einstiegsfrage, du oder sie?
Eindeutig du.
Gerne. Wo kommst du gerade her? Wo erwischen wir dich?
Ich komme gerade direkt von der Intensivstation und habe mir diesen Termin hier quasi freigeschaufelt. Habe meinem anderen oberärztlichen Kollegen das Dienstzuführung gegeben und bin jetzt einfach hier und bin ganz gespannt, was du für mich vorbereitet hast, weil es ist wie immer, wenn ich Podcast mache, ich bin absolut ohne Skript.
Ja, Podcast lebt ja auch ohne Skript.
So ein bisschen zumindest.
Ja, ein bisschen, genau. Und heute haben wir vor allem das Thema also Patientensicherheit und auch Betreuung, gerade in dem Bereich der Anästhesie. Ihr seid ja irgendwie immer da, aber oft nicht so präsent, in Anführungsstrichen.
Also sehr zu meinem Leidwesen. Aber das ist halt so. Wir sind die graue Eminenz im Hintergrund tatsächlich.
Aber nicht weniger wichtig. Ja, erzähl mal, wenn ich jetzt als Patient einen elektiven Eingriff habe, also eine geplante OP, bist du ja gefühlt die erste Anlaufstelle.
Ja, also normalerweise läuft das so, dass die PatientInnen zu uns kommen. Also wir waren vorher beim Chirurgen und kommen dann in unsere Prämedikationssprechstunde. Und da geht es tatsächlich nicht nur um den operativen Eingriff, sondern da geht es darum, was hat man so für Begleiterkrankungen, hat man schon mal eine Narkose gehabt, hat man die gut vertragen, hat man irgendwelche Medikamentenallergien. Und das ist eigentlich ganz witzig. Also wir untersuchen den Patienten und in der Regel fragt man am Ende des Gesprächs, nach der Aufklärung über welche Art von Narkose man macht und wie das alles abläuft. Gibt es noch irgendwelche Fragen und dann haben die Patienten ganz viele Fragen. Aber die haben immer nichts mit der Narkose zu tun, sondern dann geht es wieder darum, was man nochmal den Chirurgen vergessen hat zu fragen. Das fragt man dann den Anästhesisten. Aber unser Auftrag ist es eigentlich, eben für Patientensicherheit zu sorgen und den Patienten oder die Patientin schmerzfrei durch die Narkose zu bekommen und auch durch alles, was danach kommt. Ich hatte mal einen Chef, der hat gesagt, man ist der Hausarzt des Patienten für den Krankenhausaufenthalt. Die Chirurgen kümmern sich natürlich primär, aber wir kümmern uns um alles, was mit Kreislauf zu tun hat, was mit Atmung zu tun hat, was mit Diabetes zum Beispiel zu tun hat, wenn Patientinnen und Patienten zuckerkrank sind. Dafür sind wir zuständig und werden auch gerne von unseren chirurgischen Kollegen telefonisch dazu um Rat gefragt, wenn wir nicht direkt am Patienten sind.
Das heißt aber, zum Aufklärungsgespräch muss ich vor Ort sein oder gibt es auch Möglichkeiten, also natürlich in der Regel vor Ort, ja, weil in der Regel findet ja oft am nächsten Tag dann die Operation statt, aber es weiß ich nicht, gibt ja bestimmt noch Angstpatienten oder ähnliches oder andere Formen, die dann einfach, gibt es eine andere Möglichkeit oder wird es also nicht so gern gesehen?
Na, primär wollen wir natürlich den Patienten schon gerne einmal sehen. Ich finde manche Dinge, so wie wir jetzt hier zusammensitzen, besprechen sich einfach besser von Angesicht zu Angesicht, als wenn man jetzt einfach sagt, ja, okay, wir machen ein Zoom-Meeting zum Beispiel, könnte man ja einfach machen. Dann hat das Ganze natürlich auch eine juristische Seite, also da gibt es Gerichtsurteile zu. Ich will jetzt hier nicht mal mit Jura langweilen, aber das setzt schon die persönliche Leistungserbringung immer voraus durch den Arzt. Das heißt, man muss den Patienten auch sehen. Und natürlich kann ich niemanden jetzt mal abhorchen, sage ich mal, mit dem Stethoskop oder einfach mal mir die Haut anschauen, so direkt oder drauf was anfassen, wenn ich nur virtuell jemanden habe. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich Möglichkeiten. Manchmal ist es ja auch so, dass Patientinnen für sich selber nicht entscheiden können oder gar nicht richtig kontaktierbar sind. Und da gibt es schon Möglichkeiten, dass man das dann mit Betreuerinnen oder Betreuern in Deutschland ja per Fax regelt, per Fax und Telefon. Aber das ist die absolute Ausnahme. Manchmal wird vielleicht der eine oder andere das auch kennen, dass man, wenn man eine ambulante Narkose hat, dass man am Tag vorher vom Narkosearzt oder Anästhesisten nur angerufen wird und gefragt wird, ja, wie geht es Ihnen denn eigentlich so? Das ist in Ausnahmefällen zulässig, wenn man davon ausgeht, dass man ganz junge und gesunde Patienten hat und die dürfen dann auch direkt den Einwilligungsbogen in die Narkose noch direkt vor dem Eingriff unterschreiben. In der Regel ist es aber so, dass man 24 Stunden Bedenkzeit haben muss, bevor man in eine Operation einwilligt. Das ist juristisch schon definiert und die meisten Leute verzichten auf diese Bedenkzeit, weil sie natürlich sagen, okay, ich habe sowieso keine Alternative, es nützt jetzt nichts. Ich habe mir ja schon überlegt, ob ich operiert werden möchte oder nicht und wenn ich operiert werden möchte, brauche ich auch eine Narkose dafür.
Habt ihr schon mal abgelehnt oder gesagt, es macht keinen Sinn, aus welchen Gründen auch immer?
Also natürlich ist, man muss sagen, Narkose oder Anästhesie ist kein Selbstzweck. Also wir machen ja eine Anästhesie nur, wenn wir denken, dass DSF für den operativen Eingriff erforderlich ist. Und es kommt aber vor, dass wir einen Patienten für nicht narkosefähig halten. Da muss man natürlich immer abwägen, wenn jemand eine schwere Krebserkrankung zum Beispiel hat und auch sonst viele Begleiterkrankungen, dann nützt es ja nichts. Man muss ja diesen Krebs in der Regel, wenn man den Patienten heilen will, operieren. Und wenn wir jetzt sagen, ja, wir können aber die Narkose nicht machen, weil er schwer herzkrank ist, dann verweigern wir ihm ja auf der anderen Seite die Heilung. Dann muss man den Patienten halt richtig aufklären und sagen, okay, die Narkose hat ein deutlich erhöhtes Risiko, so wie die ganze Operation auch, weil wer schwer krank ist, erholt sich natürlich auch schlechter, sage ich mal. Aber gerade mit den Möglichkeiten der modernen Intensivmedizin ist es natürlich heute viel mehr möglich, als es noch vor 20 Jahren der Fall war. Nichtsdestotrotz kommt es vor, dass man eine Narkose halt ablehnt und sagt, der Patient ist jetzt nicht narkosefähig, und es ist ganz wichtig, dass man sagt, es ist jetzt in der Regel. Also, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, der muss nochmal zum Herzspezialisten oder der muss nochmal, wir brauchen nochmal Arztbriefe von dem Neurologen. Einfach damit wir uns besser vorbereiten können. Also es hat nichts damit zu tun, dass wir keine Lust haben bei jemand, sondern das hat was damit mit Patientensicherheit zu tun. Also wir wollen die Leute möglichst gut durch die Narkose bekommen und auch möglichst gut durch den ganzen Krankenhausaufenthalt, und das ist halt unser Verantwortungsbereich, und dann kommt das immer wieder vor, und das führt so jetzt ein bisschen augenzwinkernd, aber manchmal auch zu Missverständnissen mit den chirurgischen Kolleginnen und Kollegen, weil die natürlich ein anderes Interesse haben, nämlich die Operation zu machen, weil das auch ihr Auftrag ist, und da müssen wir auch ein bisschen manchmal Anwalt des Patienten sein an der Stelle.
Aber wichtig auf jeden Fall.
Nützt nichts.
Nützt nichts. Und die Aufklärung ist ja mittlerweile auch digital. Also da
zumindest hier bei uns im Vinzenz-Krankenhaus, ja. Das ist nicht überall der Fall.
Aber funktioniert gut und ist auch sinnvoll. Und
ja, also wir nutzen dafür ja iPads. Mhm. Das ist allein schon aus Gründen des Klimaschutzes natürlich sehr sinnvoll, dass man jetzt nicht jeden Zettel am Tag 30.000 Mal ausdruckt oder kopiert. Und dann können wir auch mit unserem Apple Pen, es ist keine Werbung jetzt an der Stelle, aber die ist halt von Apple, tragen wir alles digital ein, und der Patient unterschreibt auch digital und wir unterschreiben digital. Und von einem bekannten deutschen Medizinverlag gab es früher die Aufklärungszettel, oder gibt es auch immer noch, halt in gedruckter Form, und wir haben das halt alles digital. Und die iPads funktionieren einwandfrei. Manchmal ja. Ein bisschen Akkuprobleme.
Aber erleichtert schon die Arbeit auch wahrscheinlich total, so.
Ja.
So archivmäßig wahrscheinlich
genau,
auch.
Genau, ne? Also wir haben halt deutlich weniger Papierbärbe, ja, einfach die abgeheftet werden müssen. In einer optimalen Welt wäre natürlich alles miteinander vernetzt, und das führt jetzt hier viel zu weit, aber es gäbe eine elektronische Patientenakte, und dann wären alle Daten auf dieser Akte schon da eingepflegt, und dann wären sie gleich in unser Kliniksystem. Da sind wir leider noch ganz weit weg von.
Aber wir bewegen uns.
Wir bewegen uns ganz langsam dorthin.
Ja. Das ist
der Tempo tatsächlich.
Und wenn ich dann jetzt am nächsten Morgen abgeholt werde, bekomme ich ja die sogenannte Scheißegal-Pille. Gibt es die überhaupt noch?
Das ist eine ganz tolle Frage. Tatsächlich ist es eins meiner Herzensthemen, weil es in der Medizin oder in der Anästhesie noch sehr weit verbreitet ist, diese Leck-mich-am-Arsch-Pille, wie ich sie immer nenne. Und die hat man früher jedem gegeben. Einfach, weil man mit der Intention, weil man gedacht hat, okay, die Patienten haben, wenn sie rechtzeitig vor der Narkose bekommen, einfach keine Angst, sie sind nicht so nervös, der Blutdruck ist nicht so hoch und sie schlafen natürlich auch schneller ein, weil die Pille ist ja nichts anderes als ein Beruhigungsmittel und die entspannt halt und macht müde. Jetzt hat man aber herausgefunden, das ist jetzt auch nicht die bahnbrechende Erkenntnis aus dem letzten Jahr, aber ich sag mal so in den letzten 10 Jahren hat man herausgefunden, dass das Problem ist, dass viele Leute dadurch schlecht aus der Narkose aufwachen. Also wenn man müde ist, braucht man natürlich auch mehr Zeit, jetzt mal laienhaft dargestellt, um wieder wach zu werden. Und die Rate an Verwirrtheitszuständen nach der Operation, das sogenannte Delir, die steigt einfach gerade bei älteren Patientinnen und Patienten, sodass man heutzutage zurückhaltender geworden ist mit dieser Pille. Ich persönlich verordne die tatsächlich nur bei Kindern, also da ist es ganz essentiell, weil Kinder sind ja natürlich deutlich schwieriger zu führen, weil sie oft noch nicht verstehen, dass es jetzt zwingend erforderlich ist, und wenn man operiert werden muss, dann braucht man halt auch eine Narkose dafür, und davor haben sie ganz viel Angst, was man ja sehr gut nachvollziehen kann, und da will man eben, macht man sich diese angstlösende Komponente sehr zunutze. Oder verschreibe ich sie, wenn PatientInnen explizit danach fragen und selber sagen, zum Beispiel Angstpatientinnen sind, so wie du das vorhin erwähnt hast, ne? Dass man da sagt, okay, das ist eine Risikonutzenabwägung, da überwiegt der Nutzen eindeutig, wenn die entspannt dorthin kommen. Sonst gibt es verschiedene andere Substanzen, mit denen man mittlerweile so ein bisschen, ich experimentiert ist das falsche Wort, aber wo man sagt, okay, die sind gerade in der Erprobung, die auch ein bisschen eine beruhigende Komponente haben oder die zum Beispiel typische Schmerzmittel sind, die auch so ein bisschen high machen, sage ich mal, also die einen auch darüber halt entspannen, aber die nicht diese Nebenwirkungen haben von den Medikamenten, die man üblicherweise in den letzten Jahrzehnten tatsächlich ja eingesetzt hat. So, also die klassische Tablette gibt es zwar noch, aber sie wird deutlich weniger verschrieben.
Spannend. Ich habe die auch schon einmal, hatte ich das Vergnügen.
Und kannst du dich erinnern?
Ja.
Trotzdem.
Ja.
Also dann ist übrigens der Klassiker, dann hast du die wahrscheinlich zu spät bekommen, sozusagen. Mhm. Also weil es dauert ja ungefähr 45 Minuten bei den Medikamenten, bis die wirken, wenn man sie mit einem Glas oder mit einem Schluck Wasser trinkt. Und meistens ist die Zeit einfach noch nicht erreicht, bis man dann doch im Operationssaal ist.
Ja,
oder oft, nicht meistens, aber oft.
Kann gut sein, dass ich dann tatsächlich schneller dann durch
oder genau. auf ging es einfach Tisch schnell voran, ja, genau, und dann hat man die Wirkung noch gar nicht. Und das ist auch ein Grund, warum man eigentlich zurückhaltender geworden ist mit den Tabletten, weil man so schlecht timen kann.
Ist ja auch sinnlos irgendwo dann, also wenn die eh nicht wirkt und eh nicht den Zweck erfüllt,
genau.
Ist man ja eh in der Vorbereitung und dann ist ja eh nicht egal, aber dann habt ihr ja eure anderen
Nebenwirkungen, die wir gerne vermeiden wollen. Genau. Also es gibt ja, man sollte keine Medikamente nehmen oder verschreiben, ohne dass es ein sinnvolles Ziel gibt. Das ist überall in der Medizin so, nicht in der Anästhesie.
Ja, wäre gut.
Ja, genau.
Gut, das heißt, ich bin dann auf dem Weg zum OP.
Genau.
Und ab quasi, sobald ich auf dem OP-Tisch, so heißt es ja quasi, ist ja nicht, ja. dass man wird ja mit dem Bett zur Schleuse gefahren. Aber
also ist schon ein bisschen bequemer als ein Tisch.
Ja.
Nicht viel, aber ein bisschen.
Er ist sehr kurz, habe ich in meiner Erinnerung. Aber ich bin auch sehr, sehr groß.
Also. Ja, stimmt, die sind tatsächlich auch kurz, ja.
Genau, also man wird vom Bett auf den OP-Tisch quasi und ab dann seid ihr quasi...
Genau, sind wir die ganze Zeit da und kümmern uns von Anfang. Also oft ist es so, dass es hier im Vinzenz-Krankenhaus gibt zum Beispiel Lagerungspflege. Also die übernimmt noch den Transfer vom Bett sozusagen auf den OP-Tisch und dass da die richtigen Teile dran sind. Weil für spezielle Operationen braucht man ja spezielle Lagerungen, dass man zum Beispiel auf der Seite liegt oder was weiß ich, ja, ein Arm hochgelagert wird oder ein Bein. Oder also alles ist möglich. Das macht diese Lagerungspflege. Und die füllt auch das erste Mal eine sogenannte OP-Checkliste aus. Also da geht es um Patientensicherheit, dass einfach schon mal an der Schleuse abgefragt wird, ist der Patient nüchtern, was wird eigentlich operiert, ist es überhaupt der richtige Patient. Ist ja alles schon vorgekommen und deshalb hat man auch als Patient übrigens ein Patientenarmband. Also das dient nicht der Kontrolle oder irgendwie sowas. Also es dient schon der Kontrolle, aber nicht um jemanden zu sagen, oh, der kommt aber aus dem Krankenhaus und darf gar nicht hier draußen rumlaufen, sondern um einfach sicher zu gehen, dass der oder diejenige wirklich derjenige oder diejenige ist, der jetzt auch zum Beispiel für den Operationssaal gerade bestellt wurde. Ja, und dann läuft es hier in diesem Krankenhaus, wird der Patient durch die Lagerungspflege noch in die sogenannte Anästhesie-Einleitung gebracht. Das ist nur ein Vorraum vor dem OP. Und da lernt man in der Regel schon mal seine Anästhesie-Schwester oder seinen Anästhesie-Pfleger kennen. Wir haben hier ganz viel Fachpfleger, das ist eine Zusatzweiterbildung für Gesundheits- und Krankenpflegerinnen. Und die arbeiten nur in der Anästhesie und auf der Intensivstation. Und die schließen einem schon mal die ganze Überwachungselektronik an. Da wird ja immer der Herzrhythmus überwacht im Rahmen eines EKGs, der Blutdruck wird gemessen, die Sauerstoffsättigung wird gemessen. Und dann kommt, ich sage immer, das ist der unangenehmste Moment der Narkose. Dann wird nämlich gepiekt, weil man braucht einen venösen Zugang. Ohne den geht es tatsächlich nicht. Ja, also bei erwachsenen Patienten zumindest, muss man sagen. Und auch bei Kindern wäre es schon schön, wenn man einen hätte. Und wenn man das überstanden hat, dann wird man noch wieder, ich sage mal, 735.000 Mal gefragt, wer man eigentlich ist, ob man gefrühstückt hat, ob die Zähne alle fest sind, ob man schon mal eine Narkose hatte. Nicht, dass man das ja alles schon mal beantwortet hatte, aber einfach, um mal sicher zu gehen, ob man sicher keine Allergien hat und all solche Dinge. Und dann kommt meistens der oder die Anästhesistin und dann fragt er selber nochmal. Und dann macht man ein bisschen Smalltalk und dann geht es meistens mit der Narkose auch los tatsächlich. Bei Frauen muss man bei allen fragen, aber bei Frauen ist die Frage natürlich uncharmant. Man muss immer nochmal nach dem aktuellen Gewicht fragen, einfach um seine Narkosemedikamente gut dosieren zu können. Es bringt auch nichts zu lügen, also wir kriegen das immer mit. Spätestens wenn wir noch ein bisschen mehr Narkosedosis brauchen. Und es liegt auch im eigenen Interesse, dass es gleich richtig sozusagen ist. Ja, und dann kriegt man eine Narkose oder eine Sauerstoffmaske vor das Gesicht gehalten. Die stinkt ganz fürchterlich nach Gummi, aber es kommt kein Narkosegas draus, wie immer alle Leute behaupten. Und dann atmet man so 2 bis 3 Minuten ganz rein Sauerstoff, also 100% Sauerstoff über diese Maske. Und während man das tut, dann starten schon mal die Narkosemedikamente und dann kann man versuchen, jetzt gibt es diverse Sachen, ob man von 10 jetzt rückwärts zählt ab dem Moment, ab dem einer sagt, jetzt machen Sie das mal, oder ob man einfach sich an einen schönen Ort denkt, wo man gerade zum Beispiel in Urlaub gerne hinfahren möchte. Und man kann aber nichts tun, also man wird zwangsläufig einschlafen, egal wie lange man kämpft. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr das erste Mal eine Vollnarkose in meinem Leben, an die ich mich erinnern kann. Also vorher war ich so klein als Kind, dass und der Kollege, der die Narkose gemacht hat, ich war natürlich ultimativ aufgeregt. Also es war, ich habe gedacht, um Gottes Willen, ich weiß ja viel zu sehr, was hier alles passiert und es ist ganz schlimm. Und der hat auch gesagt, also ich habe richtig, richtig viel Narkosemedikament gebraucht. Und es hätte er lange nicht mehr so erlebt. Und ich kann mich aber nichts erinnern. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich mich mit dem Kollegen unterhalten habe über sein Narkosegerät, witzigerweise, was er da hatte, weil es in der Praxis war und es war ein relativ altes Narkosegerät, funktioniert auch einwandfrei, kann ich dazu berichten. Und dann weiß ich nur noch, dass es schwarz wurde. Also es ist von jetzt auf gleich und danach habe ich keine Erinnerung mehr und bin im Aufwachraum halt wieder wach geworden. Das ist so, ich war natürlich vorher wach. Ich bin sogar angeblich zu Fuß von dem OP-Tisch bis in mein Bett im Aufwachraum gegangen. Kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Also, es wird nicht angeblich gewesen, es wird schon so gewesen sein, aber es ist krass. Und ich hatte keine Scheißegal-Tablette vorweg. Also, vor Narkose braucht man keine Angst zu haben. Ich habe es auch überlebt und gut vertragen. Und mir war auch nicht übel hinterher. Das ist ja auch das, was viele Leute immer wieder sagen. Ja, Übelkeit war ein Riesenproblem. Da kann man zu sagen, die Vollnarkosen sind in den letzten Jahren so gut geworden, dass das sehr selten mittlerweile auftritt mit den richtigen Medikamenten. Und diese Gasnarkosen, also die Anwendung von Narkosegasen, wie man es früher gemacht hat, ist auch deutlich, deutlich weniger geworden. Also machen wir hier im Vinzenz Krankenhaus eigentlich fast gar nicht mehr. Stattdessen machen wir ganz viel Regionalanästhesie. So in gut einem Drittel der Fälle gibt es Schmerzkatheter durch uns oder rückenmarksnahe Narkoseverfahren. Einfach, da muss man gar nicht schlafen, sondern dann kann man live bei seiner OP dabei sein, wenn man das dann möchte. Viele Leute wollen natürlich trotzdem was zum Schlafen haben, wenn sie es gar nicht so mitbekommen wollen. Aber sowas ist heutzutage alles möglich und ermöglicht natürlich auch gerade bei vorerkrankten Patientinnen und Patienten, dass man eine ganze Menge Operationen machen kann, die man früher nicht so machen konnte oder die deutlich mehr Komplikationen einfach hatten durch die Narkose. Also Narkose ist so sicher. Da die Wahrscheinlichkeit, vom Bus überfahren zu werden, wenn ich nachher nach Hause fahre mit dem Rad, ist deutlich höher, als dass bei der Narkose was passiert.
Ja, glaube ich. Ich bin auch Fahrradfahrerin, also das ist schon immer
genau
Leben am Limit.
Genau, das ist Leben am Limit und Narkose ist definitiv nicht Leben am Limit, sondern wir haben gerne sichere Umgebung, sind meistens gut vorbereitet und wollen das auch sein und dass uns wenig überraschen kann und dadurch auch wenig Komplikationen einfach auftreten. Also niemand muss Angst vor Narkose haben. Ich glaube überall nicht und besonders nicht im Vinzenz-Krankenhaus.
Aber geht da auch so der Trend hin, also dass auch so von den Operationsmöglichkeiten, also auch gerade so, weiß nicht, minimalinvasiv oder auch, ne, wenn du jetzt sagst, Regionalanästhesie wird immer mehr, ist da so ein Trend absehbar? Also ich glaube, ohne Vollnarkose wird es wahrscheinlich nie gehen.
Ja, man kann natürlich nicht alles in Regionalanästhesie machen. Das muss man auch ganz klar sagen. Also eine große Bauchoperation oder eine Herzchirurgie oder ähnliche Eingriffe oder große urologische oder gynäkologische Operationen, die sind in Vollnarkose und das wird sich auch nicht ändern. Das hat verschiedene Gründe. Das liegt zum Beispiel daran, dass man in der Vollnarkose in der Regel ein Medikament bekommt, bei dem man nicht selber atmet. Das sind sogenannte Muskelrelaxantien. Da sage ich immer zu den Patienten, wir haben es ganz gerne, wenn wir kontrollierte Bedingungen haben, aber natürlich hat der Chirurg auch sehr gerne, wenn es kontrolliert ist und er sich darauf einstellen kann, dass sich das Zwerchfell, was ja die Atmung macht, jetzt nicht einfach willkürlich zusammenzieht, weil der Patient hustet oder Schluck auf hat, sondern das ganz kontrolliert, sage ich mal, 12 oder 14 Mal pro Minute passiert und da kann er sich halt darauf einstellen. Oder wenn die Muskulatur, einfach die Bauchmuskulatur, egal, wir alle, ich sag mal von uns beiden, wir haben wahrscheinlich jetzt kein Sixpack.
Nächstes Jahr.
Und dann, ja genau, nächstes Jahr, das ist auch mein Vorsatz für 2025 und ich scheitere jedes Jahr daran.
Ja, ja.
Selbst wir haben ausgeprägte Bauchmuskulatur tatsächlich, die ist einfach nur ein bisschen versteckt. Und deshalb ist es so wichtig, weil diese Muskulatur, wenn jetzt der Chirurg da rankommt, dann zieht die sich sonst zusammen und wie soll er dann schneiden? Das macht wenig Sinn. Deshalb muss es entspannt sein und deshalb wird die vor einer Narkose nicht verschwinden tatsächlich. Aber es gibt auch viele große, zum Beispiel orthopädische Eingriffe, ob es jetzt eine künstliche Hüfte ist oder ein neues Knie. Das kann man natürlich alles schön in rückenmarksnaher Narkose machen und dabei ist der Patient wach, wenn er das möchte.
Hast du da schon mal irgendwie, es gibt doch bestimmt auch spannende Geschichten, also das finde ich irgendwie faszinierend, dass du eine neue Hüfte bekommst, du wach bist und währenddessen mit deinem Operateur, Anästhesisten, mit der Pflege schnacken kannst.
Ja, tatsächlich ist es so, die Operateure schnacken in der Regel nicht so viel, so gerne, weil die natürlich sich konzentrieren müssen. Also die haben
wichtiges zu tun. Klar, ja, ja, natürlich.
Man darf ja auch mit dem Busfahrer während der Fahrt nicht sprechen, da stehen immer so Schilder, ne?
Ja, ja.
Ich früher noch so erinnert. Aber mit dem, also ich habe mich schon mit vielen Patientinnen und Patienten unterhalten während der Narkose. Das ist aus Datenschutzgründen, kann ich jetzt hier nicht die ganzen Dinge wiedergeben. Aber man führt schon ganz interessante Gespräche. Es gibt auch, wir bieten an, dass man Musik hören kann natürlich, wenn man das möchte. Man kann sich auch seine eigene Musik, also sein eigenes iPhone oder so etwas mitbringen in den OP und darüber Musik hören. Ist ein bisschen schwierig mittlerweile geworden, weil ja, es gibt ja kaum noch kabelgebundene Kopfhörer tatsächlich. Also die meisten sind ja Bluetooth und das... ja, ich bin jetzt kein IT-Beauftragter, aber also das geht auch alles. Ne? Aber es ist nicht mehr so einfach, wie das früher so war. Was ich gerne hätte, was es vielerorts schon gibt, sind so Videobrillen, wo man zum Beispiel durch einen Korallenriff tauchen kann. Mhm. Sound während der Narkose oder während der Operation-Narkose im weitesten mhm. Sinne oder verschiedene Spielfilme gucken kann. Da sind wir gerade dran, dass wir es auch bekommen.
Cool.
Und, weil das ist wirklich, das entspannt die Leute total gut und besser als jedes Medikament in Wirklichkeit.
Ja.
Weil sonst muss man sich das ja so vorstellen, in einem orthopädischen OP, wenn man eine neue Hüfte bekommt, das ist schon relativ laut. Warst du da schon mal? Ist das schon mal?
Nee, aber ich habe schon mal gelunzt.
Also wirklich gehammert und gesägt und gebohrt und also das ist so wie bei mir zu Hause auf dem Bau.
Ja.
Also nur mit Menschen. Also und deshalb, da ist es schon ganz schön, wenn man da was, entweder ein bisschen Musik auf den Ohren hat, ja, oder ein angeregtes Gespräch mit seinem Anästhesisten führt über das, weiß ich nicht, Nord- oder Ostsee. Das ist ja immer so ein ganz beliebtes Streitthema.
Echt?
Ja, finde ich schon. Also ich bin eindeutig Nordseefahrer. Was bist du für?
Auch Nordsee.
Ja gut, dann können wir uns jetzt nicht streiten. Nee, aber
nee, doch, eindeutig.
Also sehr viele Leute fahren, da habe ich festgestellt, sehr gerne nach Grömitz.
Mhm.
Da war ich jetzt, habe ich mir angeschaut, also so für Forschungszwecke. Kann ich sagen, kann ich nicht verstehen.
Ja, ich bin Insel, also Föhr.
Föhr! Ich fahre auch mal nach Föhr.
Ja.
Ja, siehst du, total. Ich fahre immer Notarzt auf Föhr, einmal im Jahr.
Echt?
Woche, ja.
Ach cool.
Aber Föhr ist meine Lieblingsinsel, absolut.
Das kann ich komplett nachvollziehen. Ja, wo waren wir? OP ist fertig.
Dann geht's in den Aufwachraum.
Dann geht's in den Aufwachraum.
Genau, also das Ziel ist immer bei einer Vollnarkose, dass die PatientInnen auf dem OP-Tisch wach werden. Ich nenne das immer Punktlandung, wenn man es genau schafft, also dass mit dem letzten Stich der Hautnaht die Narkose sozusagen ausgeleitet werden kann. So wie ich gerade schon bei meiner eigenen Vollnarkose beschrieben habe, die Patientinnen und Patienten werden sich daran nicht erinnern können. Also es ist ganz, ganz selten, dass jemand mal sagt, okay, ich kann mich noch an den Operationssaal erinnern. In der Regel ist die erste Begegnung, die man hat oder Erinnerung, ist an den Aufwachraum tatsächlich. Aber dazwischen passiert natürlich einiges, also man bleibt als Anästhesist und als Anästhesiepflege die ganze Zeit beim Patienten, fährt in die OP-Schleuse, es geht wieder in das Bett, dann fährt man den Patienten in den Aufwachraum und da ist wieder Anästhesie-Fachpflege dann für den Patienten zuständig, bis zu der Verlegung auf die Normalstation. Da guckt man, dass vom Kreislauf alles gut ist, dass es nicht nachblutet, dass man den Chirurgen nochmal doch schicken muss, dass er nochmal guckt, dass der Patient keine Schmerzen hat, dass keine Übelkeit auftritt, kein massiver Schwindel. Und das kommt natürlich ein bisschen auf die Länge der Operation und damit auch der Narkose an, wie lange man im Aufwachraum verbleibt. Und erst wenn da alles gut ist, dann muss der Anästhesist nochmal eine Unterschrift leisten und dann kommt der Transport und holt dann den Patienten ab auf die Normalstation. Aber wir bleiben natürlich auch danach zuständig. Also wir geben in der Regel ein Schmerzkonzept mit oder ein Schmerztherapiekonzept, so muss man es ja besser nennen, für den weiteren stationären Aufenthalt. Wir haben einen Akutschmerzdienst, der die Patienten, auch wenn sie zum Beispiel so rückenmarksnahe Regionalanästhesien haben oder Schmerzkatheter haben, dann visitiert und jeden Tag, solange die diesen Katheter haben und sich darum kümmert, dass da auch die richtige Schmerzpumpe läuft mit dem richtigen Medikament. Man kann ein Konsil stellen als andere Fachabteilung bei uns, wenn man selber vielleicht denkt, okay, es wäre ganz gut, wenn nochmal wirklich ein Schmerztherapeut hier drüber schaut, weil es ja auch Patienten mit Kronenschmerzen gibt oder mit Tumorschmerzen, sicher nicht nach der Operation immer alles gut, sondern es geht ja auch ein bisschen weiter noch. Ne? Ja, und wenn die Operation zu groß war, sage ich mal, dass es nicht geht mit der Normalstation, dann kommt man auch nicht in den Aufwachraum, sondern kommt man nach der Operation direkt auf die Intensivstation und wird dort auch von uns wieder weiter betreut. Und wir sind die ganze Zeit zuständig, bis es eigentlich dem Patienten dann so gut geht, dass er wieder auf die Normalstation kann. Das kann von einem Tag bis mehreren Wochen so sein, aber ja, wir kümmern uns. Das ist eigentlich der Auftrag.
Kurz und knapp. Ja. Gibt es denn irgendwas, also was macht deine Arbeit aus oder was ist so das Besondere an der Arbeit? Es gibt ja doch unterschiedliche Bereiche, sag ich mal, die dann ja doch trotzdem irgendwie.
Genau, also und, meine Arbeit macht eigentlich aus, dass Anästhesie so vielfältig ist. Das ist jetzt ein bisschen Werbung für die MedizinstudentInnen, die das hören.
Gut so.
Also tatsächlich, man weiß nie, was kommt, wenn man morgens zur Arbeit geht. Meine Spielwiese, sage ich immer, ist vor allen Dingen die Intensivstation und die Notfallmedizin. Also wir sind ja nicht nur im Krankenhaus da, sondern wir sind ja auch auf der Straße hier in Hannover mit der Berufsfeuerwehr oder überall als Notärztinnen und Notärzte tätig. Das ist ja auch eine traditionelle Domäne der Anästhesie tatsächlich, auch wenn wir nicht die Einzigen sind, die das machen, aber die, die es am besten können. Hier muss man jetzt in den Augenzwinkern dazu denken. Und tatsächlich macht diese gelungene Mischung, sage ich immer, aus ein bisschen Langeweile bei der Arbeit und zwischendurch mal Action, den Reiz für mich aus. Die Intensivmedizin macht es umso spannender, weil man, ich hatte auch eine Zeit lang mal die Idee, Internist zu werden und habe das auch mal anderthalb Jahre ausprobiert. Und da redet man sehr viel mit PatientInnen. Das ist auch schön und deshalb mag ich auch die Stationsarbeit. Aber manchmal redet man auch ein bisschen zu viel. Deshalb könnte ich nie Hausarzt zum Beispiel sein. Aber auf der Intensivstation hat man das gelungene Maß, auch, finde ich, aus Patientenkommunikation, Kommunikation mit Angehörigen und trotzdem wie ich maximaler Medizin. Und das macht es einfach spannend. Und die Narkoseführung, also die tägliche Arbeit im Operationssaal, was ja doch die meisten Anästhesistinnen und Anästhesisten doch jeden Tag machen. Es ist einfach so, das ist wie Intensivmedizin, nur für einen ganz kurzen Zeitraum, also für die Dauer der Operation halt. Aber dafür muss man da alles im Blick haben, inklusive Ahnung davon haben, was da eigentlich gerade operiert wird. Und ob das jetzt, welche Schritte da in der OP vielleicht kritisch sein könnten, ob es da bluten kann, ob es nicht bluten kann, ob man sich da jetzt kümmern muss. Und auch da hat man zwischendurch Pausen. Der Chirurg muss die ganze Zeit da stehen und muss operieren und wir können uns auch mal entspannt 5 Minuten zurücklehnen, wenn es jetzt gar nicht so kritisch ist. Das macht es auch ganz angenehm und macht die Arbeit dann doch auch erträglich.
Und gerade wenn du sagst, so vielfältig, man weiß nie, du hast ja jetzt auch erst vor kurzem angefangen bei uns im Vinzenz. Hast du trotzdem oder hast du schon einen Lieblingsort?
Ja, ganz eindeutig die Intensivstation natürlich. Also das kann ich ganz klar sagen, obwohl ich mich auch im OP super wohl gefühlt habe, weil man einfach, also ich hatte nie das Gefühl, dass alle gesagt haben, wer ist er denn? Was will er denn jetzt? Das ist ja immer so, wenn man die Stelle wechselt, ein bisschen schwierig. Gerade wenn man schon ein bisschen Erfahrung mitbringt und jetzt nicht als Berufsanfänger kommt, dann sind natürlich alle froh, wenn sie Berufsanfänger kriegen, dann sagen sie mal, die kann man auch formen, die kann man auch irgendwo hinbringen, dass das hier was wird. Ich bin halt, wie ich bin. Ich habe meine Erfahrung gemacht und damit müssen die Leute jetzt irgendwie umgehen lernen. Natürlich wird man sich, passt man sich immer so ein bisschen auch an seinen Arbeitgeber an oder an das Krankenhaus, in dem man ist. Und aber alle haben mich mit offenen Armen aufgenommen, alle freuen sich, dass ich da bin, habe ich zumindest das Gefühl. Wenn es anders ist, kann man mir eine E-Mail schreiben oder kann man sich auch klemmen. Aber ich glaube, das macht das Haus aus. Ich war ja auch in unserem Elisabeth-Vinzenz-Verbund vorhin in Hilsheim, da war das ähnlich. Also ich glaube, dass unsere Häuser einfach für eine offene Kultur bekannt sind und dass man da nett miteinander umgeht. Und das unterscheidet uns ganz wesentlich von ganz vielen anderen Krankenhäusern.
Das Menschliche steht dann
doch im Mittelpunkt.
Doch im Mittelpunkt, ja. Ja, schön. Das klärt jetzt, glaube ich, erstmal grob erstmal den Weg vom Aufnahmegespräch bis hin zum Aufwachraum beziehungsweise zur, bis ich dann auf Station.
Ja, und am besten danach nach Hause.
Genau, im besten Fall so oder so nach Hause. Ja. Wir haben, was einheitlich ist in diesem Podcast, noch so ein paar Entweder-Oder-Fragen.
Unbedingt. Ich kenne die aber nicht. Ich bin gespannt.
Kantine oder Essen selbst mitbringen?
Geht auch teils, teils.
Hast du eine Tendenz?
Die Tendenz ist tatsächlich die Kantine hier, weil ich noch nie so ein günstiges Mitarbeitermenü so umfangreich bekommen habe wie hier.
Immer frisch.
Also und jeden frisch selbst gekocht, das stimmt.
Früher Vogel oder Nachteule?
Eindeutig früher Vogel.
Ja, ich auch.
Also 5 a.m. Club.
Nee, das ist nicht ganz so früh, aber...
Na, ich stehe mir um 5.30 Uhr auf. Und dann, heute bin ich mit dem Rad zum Beispiel gekommen, das sind 20 Kilometer, da muss ich auch irgendwie früh aufstehen.
Och, ohne Verstärkung? Also
nein.
Mit E-Rad?
Ja, ein bisschen E-Bike, muss schon. Es ist Dezember. Im Sommer fahre ich auch gerne mit dem Rennrad, aber so...
Ach, 20 Kilometer schon... ist man wach zumindest danach.
Auf jeden Fall. Und vor allem, hinfahren ist nicht schlimm. Rückfahren ist nervig, manchmal.
Ja, das ist manchmal ganz so motiviert, ne?
Genau.
Nee, ich bin auch immer um 7:30 schon im Büro und...
Ja, 7:30 fahren wir auch an.
Genau. Ja, das ist immer, bei uns geht's dann, bei uns wird so 8 lebendig und dann hat man noch ein bisschen Ruhe und gut, jetzt dunkel, die dunkle Jahreszeit, morgens dunkel, nach Arbeit dunkel.
Ist immer dunkel.
Treppe oder Fahrstuhl?
Treppe, immer. Außer mit Patient.
Ja, aber hier muss ich tatsächlich, bin ich manchmal ein bisschen faul, aber auch Treppe. Ich wohne im 4. Stock, also ich komme gar nicht drum rum, Treppe zu gehen. Und
die Wartezeit am Fahrstuhl ist einfach zu lang.
Ja,
dafür bin ich zu ungeduldig.
Ja, das
und immer zu knapp dran.
Ja, mal eben schnell, ne?
Genau.
Okay, wir gehen schnell Treppe. Ja. Und als letzte Frage, Kaffee oder Tee?
Ich bin Anästhesist. Kaffee. Immer. Auch um Mitternacht.
Ja, dank dem Vinzenz bin ich jetzt auch Kaffeetrinkerin. Also. Vorher kein Schluck Kaffee getrunken und jetzt...
Ja, also Kaffee geht immer und muss immer sein.
Ich danke dir für das Gespräch. Ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Arbeitstag.
Ja, danke gleichfalls. Los geht's.